In den nächsten Dezember-Episoden möchte ich interessante, hilfreiche Bücher vorstellen oder Bücher, die ich nochmal gelesen habe. Und du kannst die Informationen und die Links zu den Büchern entweder bei mir auf der Webseite im Blog oder aber auch hier unten in den Shownotes sehen. Also wenn du da noch mehr zu wissen möchtest. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Buch, Bedingungen der Wissensproduktion, was ich schon lange hier liegen habe und gar nicht so reingeschaut habe. Das gibt es ja manchmal, dass man sich Bücher kauft und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das nicht sogar als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und aber wenn, dann liegt das hier schon länger rum, weil es ist mir jetzt irgendwie in die Hände gefallen und ich habe so gedacht, wow, warum habe ich das nicht schon eher gelesen? Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und begleite dich auf deinem Promotionsweg. In diesem Podcast erhältst du wertvolle Informationen und Unterstützung für alle Phasen deiner Promotion. Ob es jetzt ums Schreiben geht, ob es um die Orga des gesamten Projekts geht oder Fragen des Promovierens allgemein. Hier bekommst du praxisnahe Tipps und Impulse, um dein Vorhaben erfolgreich zu meistern, ob du gerade startest oder halt schon in der Disputationsphase bist. Weitere hilfreiche Ressourcen findest du auf der Webseite, also auf dem Blog oder auch auf der Angebotsseite von Coaching Zonen Wissenschaft. Und du kannst natürlich auch die anderen Episoden des Podcasts hören. Ich glaube, die sind ganz gut. Nein, ich weiß, dass die hilfreich sind. So, als erstes möchte ich natürlich auf das neue Buch von mir und Carmen Preissinger aufmerksam machen. Das heißt, auf der Zielgeraden, Disputation, Abschlussphase und Disputation erfolgreich meistern. Und ich glaube, das ist ein richtig gutes Buch. Will ich nur darauf hinweisen, das stelle ich jetzt nicht extra vor, weil da gibt es ja auch eine Webseite mit den Informationen dazu. Guck in die Shownotes oder einfach auch auf der Coaching-Zone-Webseite. Okay, jetzt geht's um das Buch Bedingungen der Wissensproduktion. Und es kann jetzt sein, dass es ein bisschen raschelt, weil ich mir natürlich total viele Sachen rausgeschrieben habe, aber auch zwischendurch nochmal nachgucken möchte. Das Buch ist herausgegeben von Stefanie Leinfellner, Friederike Tole, Stefanie Simon und Julian Sehmer. Und es heißt Bedingungen der Wissensproduktion, Qualifizierung, Selbstoptimierung und Prekarisierung in Wissenschaft und Hochschule. Verlag Barbara Budrich, 2023. Also die HerausgeberInnen haben jetzt erstmal am Anfang. Ach nee, vielleicht fange ich einfach damit an, warum ich dieses Buch gut finde oder warum ich das gerade vorstelle, weil das ist jetzt kein klassischer Ratgeber, den ich jetzt eigentlich vorstellen würde, wo ich sagen würde, hier, lies das unbedingt, weil das hilft dir jetzt, bestimmte Herausforderungen der Promotion zu meistern. Und dieses Buch ist so ein bisschen ein anderes Buch, weil, naja, Qualifizierung, Selbstoptimierung und Prekarisierung sind natürlich wichtige Themen und es geht hier eigentlich um eine Analyse oder einen Standort der strukturellen Rahmenbedingungen, in dem Promovierende und andere WissenschaftlerInnen jenseits der Promotion auch heute arbeiten und forschen. Und es geht auch um die Spannungsfelder von Qualifizierung und dem Zwang zur Selbstoptimierung. Und das fällt mir auch immer wieder auf, dieses, ja, du sollst kreative neue Ergebnisse bringen, aber bleib bloß im Rahmen dessen, mach einfach das, was hier alle machen und mach nichts anderes, weil das machen wir hier nicht. Weil dann kannst du in der Wissenschaft nichts werden. Und das ist natürlich, wenn man ein bisschen weiter ist als Promotion, schon möglich. Aber in der Promotion, ja, wir reden da ja auch nicht umsonst von Machtverhältnissen. Und das betrifft natürlich auch gerade Promovierende. Und die sind dem halt einfach ausgesetzt. Also tun wir, und wir tun immer so, als wäre das alles irgendwie frei. Und mir geht's irgendwie auch ziemlich auf den Keks. Und manchmal frage ich mich ja auch, ob ich als Coach das Ganze nicht noch unterstütze. Das sind so die Zweifel, die mich manchmal beschleichen, wenn ich alleine bin und über das nachdenke, was ich tue. Was das Buch noch macht, das beleuchtet auch, und das ist ja auch nochmal spannend in der Promotion, wie die Prekarisierung nicht nur die Lebensplanung erschwert oder die Planung. Gehe ich raus, was mache ich, wie geht's weiter, sondern auch die Qualität der Wissensproduktion. beeinflusst und nicht nur, weil Wissen vielleicht auch immer weggeht, weil es in der Wissenschaft nicht bleiben kann aus bestimmten Gründen und dann nicht weiter geforscht wird. Und wir gehen rein. Also es gibt 3 thematische Schwerpunkte in dem Buch, nämlich einmal Bedingungen der Wissensproduktion, Phasen und Wege im wissenschaftlichen Feld. Da geht es dann um die strukturellen Rahmenbedingungen, befristete Beschäftigungsverhältnisse, Drittmittelabhängigkeit und Hierarchie. Geht es eigentlich im ganzen Teil. Und bevor es dann, also ich fange jetzt einfach mal an, diese Sache, den ersten Teil, die Herstellung, also Sabine Schäfer, da geht es um die Herstellung von Übersicht in prekärer Lage, Promovierende auf dem Weg in den wissenschaftlichen Beruf. Ach so, ich könnte vielleicht einfach jetzt erstmal nochmal, ich gehe nochmal kurz zurück zur Einleitung, Entschuldigung, ich bin ein bisschen. Gehen wir erstmal kurz in die Einleitung, nämlich, weil ich das auch nochmal ganz spannend finde, und zwar geht's schon darum, auch zu fragen, wie die prekären Arbeitsbedingungen an der Hochschule mit dem wissenschaftlichen Wissen verbunden sind, was unter diesen Umständen produziert wird. Und die Herausgeberinnen sagen schon, wir brauchen auch eine reflexive Wissenschaft, also dass einfach nicht nur das Wissen angeschaut wird, sondern auch, wie kommt eigentlich das Wissen zustande und welche Einflüsse hat das? Was ich total spannend finde, weil ich da in der letzten Zeit auch nochmal drüber nachdenke, geht es auch nochmal um die Entwicklung zur unternehmerischen Hochschule, und damit meine ich gar nicht die privaten Hochschulen. Das ist ja auch, also das beschäftigt mich eigentlich auch, und es gab ja unlängst, Dezember 2025, so ein Artikel im Spiegel über die private Hochschule, über die EU, also die International University, über die Qualität, und da habe ich jetzt auf LinkedIn auch nochmal viel gelesen, und ja, ich frage mich eigentlich auch, wie diese Darstellung von Leuten, die sagen, ja, die ist ganz schlecht, oder Leuten, die sagen, also ich habe da jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, inwieweit das eigentlich auch nochmal stimmt, beziehungsweise inwieweit einzelne Erfahrungen so jetzt in einzelnen Beiträgen überhaupt aussagekräftig sind. Also ich finde es schwierig. Aber, und das sind ja die Universitäten und Hochschulen, auch die öffentlichen Universitäten und Hochschulen, die sind ja auch auf dem Weg zur unternehmerischen Hochschule, weil die müssen kriegen Gelder für bestimmte Dinge, also müssen ihr Wissen unter dem Hintergrund von unternehmerischen Ideen produzieren. Und da gibt's natürlich, also es heißt, Prekarisierung ist klar, Beschäftigungsbedingungen werden immer unsicherer. Dann ist natürlich auch nochmal, das können auch ProfessorInnen wahrscheinlich am besten sagen, dass der Anteil der eigentlichen wissenschaftlichen Forschungsarbeit sinkt im Sinne von Administration, Einwerbung von Drittmitteln. Also ne, da reden ja Postdocs auch ganz viel von. Und da gibt's ja auch gerade die Diskussionen über ja Wettbewerb oder beziehungsweise Auslosung, Verlosung von Forschungsprojekten, finde ich auch nochmal schwierig. Aber auch ja Quantität vor Qualität. Also es geht auch darum zu gucken, wer hat am meisten produziert und wer hat die meisten Drittmittel eingeworben. Und es geht vielleicht gar nicht, ja, weiß ich nicht, geht's um inhaltliche Qualität, also ne, geht drum zu gucken am weitesten, ne, also ich sag mal, das wissen wir ja auch, ne, dass die Bewerbung auf Professuren oder die Erreichung von Professuren stark von Publikationen und Drittmitteln abhängen und da geguckt wird, wer hat am meisten publiziert. Und es ist natürlich so, dass die Marktlogik schon auch bestimmte Menschen benachteiligt, und da geht's, ne, das geht um Klasse, Geschlecht, Rassismus, ne? Also Hochschulen sind keine autarken Orte der Wissensproduktion, sondern auch stehen in einem gesellschaftlichen Diskurs. Und ja, ich finde es auch nochmal spannend, auch nochmal auch mit dem Hinblick und das, was international passiert. Also es heißt irgendwie, das finde ich gut, dass die Herausgeberinnen auch schon nochmal sagen, so okay, Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und dürfen nicht getrennt werden von den Diskursen über Qualität, über Also die müssen zurückgebunden sein an die Frage, wie wird Wissen produziert. Und das, ja, das habe ich so aus der Einleitung mitgenommen. Und dann geht's zum ersten Beitrag, Bedingungen der Wissensproduktion, Phasen und Wege im wissenschaftlichen Feld. Und da geht's halt schon irgendwie schon nochmal. Also das sind, glaube ich, auch Sachen, die wir wissen, aber das sind ja auch jetzt Forschungsprojekte oder Beiträge in der Forschung, die gemacht wurden. Und Sabine Schäfer, die hat einen Beitrag gemacht zur Herstellung von Übersicht in prekärer Lage, Promovierende auf dem Weg in den wissenschaftlichen Beruf. Und da geht's auch schon nochmal drum, dass Promovierende oft keinen festen Ort für strategische Planung haben. Also es geht gar nicht um strategisch zu planen, was will ich denn, sondern eher, und das ist auch Teil meiner Beratung zu sagen, also du kannst ruhig einen Plan A haben, du kannst ruhig den Plan haben, ich möchte in der Wissenschaft bleiben, aber ob das überhaupt möglich ist, das wissen wir irgendwie nicht. So, das heißt, Promovierende müssen relativ taktisch auch handeln in der Promotionszeit, und da geht es hier in dem ersten Beitrag auch um Fallbeispiele, die zeigen, wie Promovierende Stellen und Kontakte, kleine Schritte, Übersicht gewinnen und den Beruf gestalten. Aber es geht halt nicht mehr. Es geht eigentlich darum, dass akademische Karriere vielleicht auch eine Idee von Zufällen ist. Bist du mit den richtigen Leuten zusammen, hast du die richtigen Netzwerke. Dann gibt's noch mal einen Beitrag von Andrea Karsten. Da geht's um Schreiben als Wissensproduktion. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen auch. Es geht um eine Mikroanalyse der Vielstimmigkeit akademischer Selbstbildung und Enkulturation. Da geht's drum in dem Beitrag über akademisches Schreiben als Prozess. Wie formt Schreiben, akademisches Schreiben oder wissenschaftliches Schreiben Identität? Und da geht's um eine Mikroanalyse, wie gesagt, am Beispiel einer Doktorandin, wie sie schreibt und wie sie Textfeedback einordnet. Und ja, sie zeigt irgendwie auf in dieser Mikroanalyse, wie Stimmen die Frage nach AdressatInnen, Fachtraditionen, Erwartungen der Disziplin und institutionelle Vorgaben, wie die Texte formen. Spannend, interessant. Dann gibt's noch mal einen Beitrag der HerausgeberInnen des Bandes über Biografien in der Wissenschaft zwischen Qualifizierung, Selbstoptimierung und Prekarisierung. Und da wird untersucht, wie WissenschaftlerInnen unterhalb der unbefristeten Professur, also jenseits von Professuren, ihre eigene Biografie und Position im Feld deuten. Und da geht es nämlich um die Frage auch nochmal, also die Deutungen werden dann nochmal zurückgebunden an die Frage, war das eigentlich schon immer so? Also die binden diese aktuellen Interviews an historische Daten aus den 60er, 70er Jahren. Und ich meine, da gibt es ja schon auch einen Unterschied, weil in den 60er, 70er Jahren, da war das ja so, ich zögere jetzt gerade, um zu sagen, da konnte ja jeder eine Professur bekommen, aber da war das nicht die Frage, hast du wie viel Drittmittel, wie viel Publikationen, war es noch nicht mal die Frage, hast du habilitiert oder wie hast du habilitiert, sondern da wurden halt einfach auch Professuren vergeben, also weil sie einfach reichlich vorhanden waren, und heute ist es ja eher so ein individuelles Risiko in einem ökonomischen System, in dem unternehmerischen System Hochschule, ob man dann diese Professur erhält oder nicht. Spannend auch nochmal. Und dann gibt es im ersten Teil noch den Beitrag von Johannes Fusse, Anne Döhlemeier, Tanja Paulitz und Leonie Wagner zwischen Scheinwerfer und Schatten, ambivalente Unsichtbarkeiten von VizepräsidentInnen. Da geht es um Gleichstellung, und es geht auch nochmal darum, aufgrund welcher Voraussetzungen Vizepräsidenturen, ich weiß nicht, nennt man das so, vergeben werden. Und da geht es immer darum, dass diejenigen, die das, also dass Frauen stigmatisiert werden, würde ich mal sagen, weil sie Quotenfrauen sind und die auch anders wahrgenommen werden, und dass das nur ist, wenn sie oder nur anders ist, wenn sie fachlich kompetent werden. Jetzt ist die Frage, wie werden sie fachlich kompetent? Da ist es nochmal, dass sie das VizepräsidentInnen, also Vizepräsidentinnen, sehr dafür arbeiten müssen, ihre fachliche Kompetenz zu zeigen, um nicht als Quotenfrau wahrgenommen zu werden. Ich glaube, so kann ich es irgendwie besser sagen. So, dann geht es um den zweiten Teil des Bandes, der heißt Bedingungen der Wissensproduktion zwischen Habitus, Exklusion und Inklusion. Entschuldigung. Da geht es so um subjektive Erfahrungen und psychosoziale Auswirkungen von Selbstoptimierungszwängen über die Vereinbarkeit von Familie und Promotion bis hin zu auch gesellschaftlichen Belastungen. Und da setzt sich, also es geht um Ungleichheitsaspekte, so groß, Ungleichheitsaspekte im Wissenschaftssystem. Und da geht es um Klassismus und Habitus. Da gibt es einen Beitrag von Susanne Pavlovic, Homo non academicus, Habitus und Selbsteklusion im universitären Feld. Da geht es um das Zusammenspiel von Fremd- und Selbstzuschreibung und Praktiken der Exklusion im Feld. Dann gibt es nochmal einen Beitrag von Maria Keil. Maria Keil hat einen Beitrag gemacht, der heißt Das Feld in uns, professorale Förder- und Rekrutierungspraktiken zwischen Biografie, Feldposition und Klasse. Da geht es darum, wie eigene Biografie die Stellung sozusagen im Feld von Professorinnen, deren Förder- und Rekrutierungspraktiken beeinflussen, wie korrespondieren sozusagen diese Praktiken mit Leistungsvorstellungen, also in der Rekrutierung. Spannend, sollte man sich echt mal anschauen, wenn man so sagt, ich möchte gerne Professorin werden oder ich lasse es lieber, ich weiß nicht. Dann gibt's noch mal einen Beitrag von Karima Popal-Akzarati. Grüße gehen raus. Hi Karima. Zur Thematisierung von institutionellen Rassismus in Hochschulen. Auch noch mal ein total interessantes Thema, weil Rassismus wenig thematisiert wird im Hochschulsystem. Vielleicht kommt's jetzt. Ich habe es jetzt in der letzten Zeit öfter mal gelesen. Aber es gibt fehlende Diskursräume für ein alltagstaugliches Rassismusverständnis. Also, und die Frage ist ja wirklich, wie viel nicht-weiße, männliche, aber auch weibliche ProfessorInnen haben wir eigentlich? Also, wie viel nicht-weiße, wie viel POC-ProfessorInnen kennst du? Wie viel hast du eigentlich in deiner Fakultät, in deinem Institut? Ich habe da letztens nochmal bei einer Veranstaltung drüber nachgedacht oder nachdenken müssen, weil ich die Frage auch gestellt bekommen habe und gedacht habe, ja, ich kenne wirklich keinen. Und dann habe ich am nächsten Morgen den People of Color Putzmann gesehen, der da die Tagungsräume geputzt hat. Und ungefähr 60 weiße ProfessorInnen. Okay, nur mal so eine Frage. Ich finde, glaube ich, das muss, ja, spannend. Also, Karima Popal-Akzarati hat darüber geschrieben. Und dann gibt's noch mal einen Beitrag von Yvonne Vechuli. Da geht's um behindernde Affekte im Hochschulkontext, ungleichgeteilte Emotionsarbeit in einer ableistischen Akademie. Ist der Titel des Beitrags. Und da geht's natürlich, wie der Titel schon sagt, vielleicht auch um strukturelle Benachteiligung behinderter WissenschaftlerInnen. Und sie zeigt auch auf, wie ungleich verteilte Emotionsarbeit die Teilhabe an der Wissensproduktion einschränkt. Kommt zum dritten Teil des Sammelbands, der da heißt Bedingungen in der Wissensproduktion, Wissenschaftspolitik in Aktion und Bewegung. Auch ein super spannend. Cool. Da geht es um Widerstandspraktiken und alternative Organisationsformen, verknüpft historische, theoretische und aktivistische Perspektiven. Also ich finde es spannend, weil das eigentlich der Teil ist, wo es nicht darum geht, wie man das analysiert, sondern was macht man dann da eigentlich? Was ich spannend fand, ich persönlich, ich weiß nicht warum, aber ich mag die 1970er Jahre auch. Und da gibt es einen Beitrag, da geht es um den Versuch, radikal anders Wissenschaft zu betreiben, zur Aktionsforschung in den 1970er Jahren von Selma Haupt und Susanne Hofbauer. Und da geht es drum auch nochmal, wie junge WissenschaftlerInnen versuchten, Distanz zwischen Forschenden und Beforschten aufzuheben und durch ihre Arbeit direkt in gesellschaftliche Praxis einzugreifen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ja, dass die 70er Jahre ganz viel hervorgebracht haben, weil ich glaube, das war so eine Zeit des Aufbruchs. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber lest euch das durch, das ist wirklich spannend. Kerstin Jergus fragt: Bei Anerkennung im Feld der Wissenschaft, bedingte Zugehörigkeiten und die Polizität der Nachwuchsfrage. Und da untersucht sie, wie man überhaupt zu einem anerkannten, in Anführungsstrichen, Subjekt in der Wissenschaft oder im Wissenschaftsfeld wird. Und ne, da geht es eigentlich um auch die Praktiken wie Zitieren, Sprechen, also Zitieren im Schreiben, Sprechen, Lehre, Vorträge und das Übersetzen auch von Wissenschaft. Das ist das, was ich eben meinte, weil sie irgendwie nochmal zeigt, das ist das, wovon ich eben gesprochen habe, weil so dieses Spannungsfeld, die Universität, also vielleicht steht sie auch nicht mehr, aber irgendwann stand sie ja mal für freies Denken. Na gut, okay. Sagen wir, die Universität steht für freies Denken, aber das wissenschaftliche Feld, wenn man das mal so betrachten kann, folgt sozialen Regeln, folgt Konventionen, die dann bestimmte Zugehörigkeit vorgeben. Und das ist halt dieses Spannungsfeld. Ne? So, ich muss die Konventionen lernen und gleichzeitig darf und soll ich aber frei sein. Spannend, spannend, spannend. Und dann kommen natürlich nochmal die wahrscheinlich in diesem Buch auch nicht fehlen dürfen, Amrei Bark, Christian Eichhorn und Sebastian Kubon. Da, die kennt man ja aus dem Ich bin Hanna, aus der Ich bin Hanna Diskussion. Ich glaube von 2021 ist das ja angefangen. Oder A Certain Degree of Responsibility. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für das, was im Wissenschaftssystem passiert? Und da gibt es ja schon, also sie kritisieren das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund, Ländern und Hochschulen, bei denen alle sagen, nein, ich bin nicht zuständig für die Dauerstellen und faire Arbeitsbedingungen. Die Politik sagt, Hochschulen, ihr seid das, weil ihr stellt die Leute ein. Die Hochschulen sagen, wir können sie nicht einstellen, weil wir nicht genügend Geld haben. Und die Frage nach Dauerstellen oder was heißt nicht genügend Geld? Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ja da auch so ein Spielverderber und die vielleicht oder das Narrativ dafür war ja eigentlich, Befristung ist dafür zuständig für Innovationen notwendig. Also das heißt, müssen immer neue Leute auf die Stellen setzen, weil wir müssen immer neue Leute auf diese Stellen setzen, weil wir Innovationen brauchen oder ihr müsst in der Zeit halt diese Stellen geschaffen haben. Amrei Bahr, Christian Eichhorn und Sebastian Kubon plädieren für eine Reform und das wissen wir ja auch schon lange, dass Dauerstellen für Daueraufgaben sein müssen, dass die Drittmittelabhängigkeit reduziert sein muss und ja, dass Verantwortung auch übernommen werden muss, weil niemand ist dafür zuständig. Oder wie eine mir nahestehende Person mal irgendwie fragte, wer ist da eigentlich der Chef oder die Chefin in der Universität? Und ja, da habe ich gedacht, wahrscheinlich fragen sich das alle, weil irgendwer muss das ja verantworten. Aber das tut niemand, weil Hände gebunden. Okay, letzter Aufsatz dann ist von Annika Gummel, Selina Häppchen, Lisa Janotta und Sarah Schirmer. Und der heißt Zwischen Überwindung der Reproduktion prekär kompetitiver Arbeitsbedingungen, ein lektoriertes Gespräch über Solidarität im Raum Hochschule. Und ich glaube, ich sag da jetzt nicht mehr so viel zu, aber ein spannender Beitrag. Jetzt ist die Frage, nachdem ich jetzt alle Aufsätze einmal erwähnt oder kurz was dazu gesagt habe. Warum, für wen ist dieses Buch jetzt gedacht? Ich dachte eigentlich für alle, die in der Wissenschaft sind, weil warum man es lesen sollte, ist, dass man natürlich, also man fragt sich ja, muss ich denn noch alles lesen, weil ich muss ja auch schon so viele Bücher lesen, die jetzt für mein Fach interessant sind und vielleicht muss man das Buch auch gar nicht ganz lesen, sondern kann einfach mal über einzelne Aufsätze, die da drin sind, nachdenken oder vielleicht die auch als Grundlage nehmen in der Forschung, um sich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich finde das gut, weil weil es einfach um strukturelle Rahmenbedingungen gibt, um die Spannungsfelder, die ja auch Promovierende betreffen. Und dieses Ding so zwischen Qualifizierung, Selbstoptimierung und Prekarisierung, weil wir befinden uns alle oder alle, die in der Wissenschaft arbeiten, befinden sich in dem Feld und sollten einfach Ortskenntnisse haben. So. Das Buch, ich erwähne es nochmal, wie heißt es? Bedingungen der Wissensproduktion, Qualifizierung, Selbstoptimierung und Prekarisierung in Wissenschaft und Hochschule von Stefanie Leinfellner, Friederike Thole, Stefanie Simon und Julian Sehmer im Bodrich Verlag. Schaut euch das an, lest euch das durch. Ein spannendes Buch, was man vielleicht, wollte jetzt gerade sagen, in der Weihnachtspause lesen kann, lesen sollte. Schaut mal rein, es ist auf jeden Fall spannend und vielleicht bekommt ihr da auch nochmal, wie ich, Ideen drüber nachzudenken. Vielleicht ist es auch für Leute, die in dem sogenannten Third Space der Hochschule arbeiten oder die im Bereich der Nachwuchsförderung arbeiten, vielleicht ist das auch für die Leute eigentlich besonders interessant. Das war es jetzt aber auch, jetzt höre ich auf. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich freue mich über eine positive Bewertung dieses Podcasts. Das würde mir helfen, auch noch mal weitere Episoden zu machen, wenn ich wüsste, dass dieser Podcast gehört und empfohlen wird. Und nächste Woche gibt's wieder ein Buch, da freue ich mich drauf. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.